Ich darf mal wieder predigen und oftmals bin ich ja bei der Gottesdienstleitung. Viele kennen mich davon und einigen wird es bekannt vorkommen. Ich starte mal wieder mit einer Frage, mache ich da auch gerne. Ihr dürft gerne drauf reagieren und antworten, was euch so in den Kopf kommt. Wer von euch denkt von sich selbst, dass er seltsam ist? Einfach so ein bisschen merkwürdig, ein bisschen komisch. Sind wir alle, das stimmt. Manche würden von sich sagen, man ist einfach vom Typ aus ein bisschen komisch. Die meisten würden sagen, in manchen Situationen handeln wir ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, da ertappt sich jeder mal. Und würde ich jetzt auch mal sagen, wenn wir mal ehrlich zu uns sind, wir Christen werden in der Welt auch oft als merkwürdig bezeichnet. Ist mir schon öfters begegnet. Manchmal denke ich bei einem anderen Christ so, finde ich jetzt auch irgendwie ein bisschen seltsam, was das jetzt war. Und heute versuchen wir mal, das so ein bisschen einzuordnen, mal zu gucken, warum sind wir vielleicht auch seltsam, machen wir manche Sachen, die wirklich seltsam sind, manche komischen Dinge, die wir tun, oder die vielleicht im ersten Moment komisch sind. Unser Symbol ist ein Hinrichtungsgegenstand, den wir um den Hals tragen. Ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, so ein bisschen komisch. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann trinken wir Wein und essen Brot und denken oder sagen, das ist jetzt das Leib von Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat, das ist sein Blut und das nehmen wir zu uns. Dann eine witzige Geschichte, ich war mal vor ein paar Jahren campen auf dem Campingplatz und mit der Familie von Leisa und mein Schwager und ich, wir waren dann in so einem Hütchen, wo wir übernachtet haben und haben dort Lobpreismusik gehört. Und dann sind zwei Mädchen ungefähr in meinem Alter damals vorbeigelaufen und sagt die eine zum anderen, hörst du das, was ist denn das für eine Oma-Musik? Und da sitzen zwei junge Kerle drinne, die die Musik hören und hören dann Oma-Musik für andere Leute. Wenn wir beten, dann schließen wir unsere Augen, falten unsere Hände und reden eigentlich einfach drauf los. Vielleicht flüstern wir, vielleicht reden wir in einer anderen Sprache, die wir gar nicht kennen. Und ja, an sich betrachtet ist das alles wirklich komisch. Der einzige Grund, warum es nicht komisch sein könnte oder was es so ein bisschen berechtigt ist, dass wir es an Gott richten, an unseren Gott, dass es in der Bibel steht, zum Beispiel das mit dem Abendmahl. Und das rettet uns so ein bisschen, das führt dazu, dass es eine Berechtigung hat, dass es richtig ist, dass wir das tun. Und heute will ich aber, dass wir gerade mal das Thema Gebet hinterfragen, richten wir es wirklich an Gott? Oder ist es komisch, dass wir das machen, was wir machen? Ich ertappe mich manchmal, ich setze mich vielleicht mal bewusst irgendwo hin, falte meine Hände, schließe meine Augen und rede einfach drauf los. Mein Gebet, was ich denke, ist eigentlich ein Sprechen in den leeren Raum. Ich richte es an niemanden, ich setze mich einfach nur hin und rede vor mich los. Vielleicht rede ich irgendwo zu mir selbst, für Selbstgespräche, denke dabei aber, dass es sinnvoll ist, dass es gut ist und schlussendlich ist es einfach nur in den leeren Raum. Ich erwarte, dass es sich was ändert, dass es was bewirkt, dass es was irgendwas macht, dass ich was richtig mache, aber tue ich in echt gar nicht. Und jetzt brauche ich einen Freiwilligen, einer, der sich traut, der mit mir ein Gespräch führt. Hier vorne, wir machen jetzt hier zwei Stühle. Und einer darf mal nach vorne kommen und er spielt jetzt Jesus und ich spiele einen betenden Christen. Hat jemand Lust darauf? Sonst suche ich jemanden aus. Gottfried, du kannst mal nach vorne kommen.
So, Ton kriege ich auch. Krass, wer bist denn du?
Ja, Herr, ich danke dir, dass ich hier bin, dass du hier bist, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Ich danke dir, dass ich einfach dein Kind sein darf, dass es so gut ist, dass ich Christ bin, dass einfach alles so gut ist. Ich danke dir für dich, ich danke dir für alles in meinem Leben. Ich danke dir für meine Kinder, für meine Frau. Ich danke dir für die Gemeinde. Ich danke dir einfach, Herr. Und ich bitte dich, dass es so weitergeht. Ich bitte dich, dass du mich segnest, dass alles, was ich tue, dass es gut wird. Aber wenn ich ehrlich bin, meine Frau regt mich so auf. Irgendwas musst du ändern. Sie macht einige Dinge nicht so, wie ich es haben will. Und mach da einfach was, dass sie sich verändert, dass es besser läuft bei uns. Und auch meine Kinder, manchmal machen die Sachen, wo ich mich frage, wie kommen sie da drauf? Mach einfach, dass sie das nicht mehr machen und dass es einfach besser läuft. Ja, ich danke dir auch, dass du alles in deiner Kontrolle hast. Aber auf der Arbeit, das macht einfach keinen Sinn. Also ich mache Aufgaben, die ich eigentlich gar nicht kann und muss die machen. Mein Chef weiß gar nicht, was er tut, was ich an Aufgaben bekomme. Es ist gar nicht möglich. Und verändere ihn da einfach, dass ich die Aufgaben nicht mehr tun muss, weil es macht einfach keinen Sinn. Und ja, also ich verstehe es nicht. Irgendwas musst du doch tun. Du hast mich jetzt da hingesetzt zu der Arbeit. Du hast gesagt, ich soll das machen. Und dann ist es jetzt so, wie es ist. Irgendwas musst du verändern, weil ich kann das nicht. Es geht nicht. Ja. Aber ich danke dir, dass du einfach mein Herr bist und dass du es tun wirst. Ich weiß, dass du es tun wirst.
Amen. Sag Amen.
Amen.
Vielen Dank. Willst du eine Antwort haben?
Nee.
Aber ich habe Glück gehabt.
Das wäre spannend gewesen. Sag ich euch mal in einer anderen Predigt irgendwann.
So weit geht es nicht. Beten ist ein Gespräch, kein Monolog. Wir denken oft, dass wir das, was uns gerade auf dem Herzen liegt, einfach runterbabbeln können, dass wir einfach erzählen können, wie es uns geht und dass das schon Beten ist. Aber das ist es nicht. Wir haben es gerade gesehen. Es ist unglaublich merkwürdig von mir gewesen. Ich erwarte vielleicht eine Antwort, will, dass Gott was verändert, aber sobald er anfangen will zu sprechen, unterbreche ich ihn wieder, komme mit was Neuem. Einfach merkwürdig, weil es nicht an ihn gerichtet war. Hätte genauso gut der Stuhl frei sein können, es hätte nichts verändert. Aber wie beten wir dann richtig? Was machen wir? Was können wir tun? Jesus hat darauf geantwortet, geh in eine Kammer zum Beten. Und wir wollen das jetzt mal gemeinsam lesen. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Wenn Jesus sagt, dass wir in eine Kammer gehen sollen, will er nicht, dass wir jedes Mal, wenn wir beten, in eine Kammer gehen, dass das quasi unser Tempel ist, den wir uns einrichten und nur dort können wir Jesus begegnen. Er will uns damit sagen, dass der Vater dich sieht. Dass er dich sieht, egal wo du bist. Früher gab es diese Kammer. Das war quasi wie so der Vorratskammer damals und das war der einzige Raum im Haus, der abgeschlossen war, den man abschließen konnte. Es war der einzige Raum ohne Fenster und damit war es der einzige Raum, in dem man wirklich verborgen war. Niemand konnte reinkommen, niemand konnte reinsehen und man konnte sich nur dort sicher sein, dass man alleine war, dass niemand einen sieht. Und da schickt uns Jesus hin. Und da verspricht er uns, dass Gott uns sieht. Dass der Vater dich sieht, dass er dein Gebet hört. Und darum geht es ihm hier. Zurückzukommen zu dem, der auf dich wartet. Und er wartet in der Kammer auf dich, aber er wartet auch überall sonst auf dich. Und du begegnest ihm im Gebet. Damals die Gläubigen, haben wir im Bibelvers gesehen, sie waren an den Straßen, sie haben an den Straßen ihre täglichen Gebete abgehalten, um gesehen zu werden, um den Brauch oder um die Tradition, die Religion zu erfüllen, dreimal am Tag Gebete zu sprechen. Die haben die Gebete runtergeplappert, runtergeredet. Und das will Jesus, dass wir das nicht mehr tun. Er will, dass wir ihm begegnen, dass wir dem Vater begegnen, dass wir ein Gespräch führen, ein Dialog, kein Monolog. Und dieses Bedürfnis, gesehen zu werden, das steckt in jedem von uns drin. Das ist einer dieser, ich nenne es mal, dieser Grundbedürfnisse, nach denen wir auch unser Leben irgendwo gestalten. Erwachsene kaufen sich vielleicht ein Statussymbol, achten beim Auto vielleicht doch darauf, okay, wie kommt es an, oder bei den Kleidungsstücken. Wir richten irgendwo auch unsere Karriere danach. Manche wollen eigentlich gar nicht vielleicht selbstständig sein, Leiter sein, eine hohe Position haben, aber dann wissen sie doch, okay, ich will gesehen werden. Wenn ich das mache, werde ich gesehen. Dann wird vielleicht über mich geredet. Das prägt uns. Manche achten auf ihr Äußeres. Ich ziehe am Morgen das Kleidungsstück an, weil ich damit gesehen werde. Farbenfroh, je nachdem. Kinder sind nicht diejenigen, die ein Statussymbol sich kaufen. Die machen dann eher ein bisschen Unsinn und wollen gesehen werden. Ob positiv oder negativ, ist uns manchmal wirklich egal. Aber Gott sieht dich. Und auch wenn Gott der Einzige ist, der dich sieht, ist es ausreichend, dass deine Sehnsucht gestillt werden kann. Und das ist eigentlich das erste wirklich bedeutende Geschenk, was uns Jesus im Gebet gibt. Wir werden gesehen, diese Sehnsucht wird gestillt. Und der Vater wendet sich uns zu, jeden Tag, jede Sekunde, wenn wir beten wollen, zurückzukommen zu dem, der auf dich wartet. Er ist immer da und er wartet auf dich. Ich habe vor 2 Wochen im Urlaub ein Buch über Leiterschaft gelesen und da wurde dann auch erklärt, dass es wichtig ist, Mitarbeitergespräche zu führen. Und da wurden ein paar Gründe genannt und eines oder eine Aussage davon war natürlich auch, dass der Mitarbeiter sich gesehen fühlt, dass er mitgenommen wird und dass er seine Sorgen äußern kann. Und dann wird natürlich auch gesagt, okay, je nach Größe muss man das aufteilen, dass dann der Abteilungsleiter das Gespräch führt. Und genau das macht Gott nicht mit uns. Er könnte Engel schicken, die zu denen wir beten und denen wir unsere Anliegen bringen können. Es wäre gar nichts Besonderes, aber er macht es nicht. Er geht persönlich mit uns in jede dreckige, verstaubte Kammer, die es auf dieser Welt gibt. Damals war es eine Wahnsinnsehre, als es noch wirklich Könige gab, wenn man Kontakt zum König hatte. Da war nämlich auch der König, war der Größte und dann ist es nach unten runtergegangen und es war für die Menschen ein unfassbares Erlebnis, mit dem König zu sprechen. Und das dürfen wir jeden Tag. Wir dürfen jeden Tag zum König sprechen, egal wo wir sind. Wir müssen nicht zu ihm gehen, in sein Königreich oder in seinen Tempel, Palast, sondern er wartet schon auf uns. Und dann hat uns Jesus noch das Vaterunser gegeben. Ich lese es auch mal vor. Ihr dürft mitlesen, mitsprechen, wie ihr wollt, weil viele kennen das schon. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Viele kennen es schon, viele haben mitgenuschelt, auch weil ich es ein bisschen eingeladen habe dazu, aber wir kennen das, wir können es runterreden, wir können es runterplappern, gar kein Problem. Und Jesus sagt, wir sollen so beten. Sagt er uns damit, dass wir das runterbeten sollen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das Einzige, was er uns sagen wollte, ist, dass wir alle 3-4 Wochen im Gottesdienst am Ende gemeinsam das Vaterunser beten. Sondern für mich ist es Vaterunser quasi eine Erklärung in Gebetsform. Er gibt uns eigentlich im Vaterunser gibt er uns so vieles mit. Es ist vielleicht die kleine Bibel runtergebrochen, ein kleines Evangelium. Da steckt so viel Wahrheit drin, was wir noch nicht verstanden haben und was ich jetzt nicht in einer Predigt kurz erklären könnte. Und es ist auch sehr individuell. Wenn wir jetzt mal den einen Vers rausschauen oder den einen Satz, unser tägliches Brot gib uns heute. Können wir natürlich dafür beten oder daran denken, dass Gott uns versorgt, dass er uns Essen gibt, dass wir genug haben. Wir können aber auch dadurch ausdrücken, dass wir täglich versorgt werden. Und täglich bedeutet, wir sind abhängig von Gott. Er gibt uns keinen Vorrat für unser restliches Leben, sondern er versorgt uns täglich. Wir sind abhängig von ihm. Dann sind wir bodenständig. Wir sagen nicht, unser tägliches Steak gib uns heute, unseren täglichen Kaviar. Es ist das Brot, es ist die Bodenständigkeit, das, was wir brauchen, nicht mehr, kein Luxus. Und so stecken da ganz viele Wahrheiten drin, ganz vieles, was es, finde ich, zu erkunden gibt für uns. Dass wir uns im Gebet hinsetzen, dass wir vielleicht diese Struktur nehmen, dass wir beim oberen Teil haben wir Gott groß halten, dass wir ihn ehren, dass wir seine Größe erkennen. Damit starten wir. Damit können wir sagen, wir öffnen uns dir, Jesus. Und dann können wir bitten, um was unsere Seele wirklich fleht, was wir wirklich brauchen. Wir brauchen diese Dinge und wir brauchen kein teures Auto. Wir brauchen nicht, dass Gott uns die Arbeit leichter macht, dass er unsere Frau verändert, sondern danach sehnt sich unser Herz. Das zeigt uns Jesus dadurch. Und dann gehen wir wieder zurück. Wir erkennen wieder, dass Jesus, dass Gott der Größte ist, dass er der Vater ist, dass er souverän ist. Und diese Struktur dürfen wir aufnehmen. Aber ich glaube, wir dürfen das Vaterunser entdecken, jeden Tag neu. Wir dürfen im Gebet einfach wachsen und das mitnehmen und Erfahrung sammeln, einfach mal ausprobieren. Und dazu möchte ich euch ermutigen, probiert's aus, nimmt's Vaterunser mit in eure Kammer und betet und hinterfragt jeden Satz, jedes Wort, Herr, was willst du mir damit sagen? Und jetzt will ich, dass wir uns bewusst machen, wie groß Gott ist und wie klein wir dagegen sind. Ich habe 4 bisschen provokante Zitate für die Menschheit mitgebracht, die wir uns mal einfach mal anhören können und wirken lassen können. Wir denken, wir beherrschen die Welt, doch Gott lenkt das ganze Universum mit einem einzigen Gedanken. Die Schöpfung existiert, weil Gott sprach. Wir existieren, weil er es will. Unsere Existenz ist ein Geschenk, keine Selbstverständlichkeit. Gott braucht uns nicht, aber wir können nicht ohne ihn existieren. Wir sind wie Schatten, die von seiner Sonne leben. Wir sehen den Himmel und glauben, er ist weit, aber er ist nur eine kleine Ecke von Gottes grenzenloser Schöpfung. Oftmals kreisen wir uns um uns selbst. Wir denken, wir sind das Zentrum der Welt, wir denken, wir sind das Zentrum unseres eigenen Lebens, aber das ist nicht so. Gott ist der Mittelpunkt unseres Lebens. Wir haben es vorhin gesungen. Wir sind im Gebet oftmals sehr egoistisch. Es geht nur um uns, um unser eigenes Leben. Aber das will Gott nicht von uns. Gott zeigt uns auch im Vaterunser, es geht um ihn. Unser Gebet geht um Gott. Und nicht wir und nicht Gott braucht unsere Gebete, sondern wir brauchen das Gebet zu Gott. Lege deine Krone nieder vor Gott. Lege deine Krone nieder vor dem Höchsten. Und anbeten ist eigentlich das Freiwillige, ganz wichtig, das Freiwillige Niederlegen von sich selbst. Dass wir uns selbst Gott hingeben und ihm zeigen, du bist der König, wir beten dich an. Und dazu dürfen wir im Gebet unsere Krone niederlegen. Wir dürfen und sollen auf die Knie gehen und Gott anbeten, ihn anflehen und ihm zeigen, dass er der König ist und dass wir lediglich seine Schafe sind. Wir legen unsere Krone nieder vor dem Höchsten. Und ich will, dass wir uns hinterfragen, wer bist du und wer ist Gott? Wer bist du, um Gott Bedingungen zu stellen? Wer bist du, ihm zu sagen, auf welche Weise er dir helfen soll? Wer bist du zu denken, du weißt es besser als er? Wer bist du zu denken, es dreht sich alles nur um dich? Und wer bist du, dass sich Gott dein Vertrauen erst wieder verdienen muss, nachdem dir etwas passiert, was dir nicht gefällt? Nachdem er gehandelt hat, wie er möchte und nicht wie du es willst. Wer bist du und wer ist Gott? Und wenn wir uns da richtig eingeordnet haben, wenn wir hier verstehen, annähernd verstehen, wie groß Gott ist und wie klein wir sind und so ins Gebet gehen, dann geht's über unser Herz, nicht um. Es geht nicht um unsere Worte. Gott interessiert sich eigentlich nicht für das, was du sagst. Er interessiert sich für dein Herz, was du mitbringst. Mit welcher Herzenshaltung du ins Gebet gehst. Wir können versuchen, ihn zu beeindrucken mit unseren Worten. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich versuche, schön zu reden, Bibelverse vielleicht dann auch zu zitieren, anzuzitieren. Manchmal versuche ich dann, Gottes Wahrheiten nochmal reinzubringen und vielleicht 2, 3 tolle Sachen in einen Satz zu packen und versuche damit, wenn ich es öffentlich bete, die Menschen zu beeindrucken. Wenn ich alleine bete, versuche ich Gott damit zu beeindrucken. Aber ich kann euch sagen, es funktioniert nicht. Jeden Bibelvers, den du zitierst, den hat er dir gegeben und jeden schönen Satz kannst du nur bilden, weil er dir die Sprache beigebracht hat. Und ja, wir konzentrieren uns auf das komplett Falsche, auf unsere Worte, auf das, wie wir das sagen. Aber Gott kennt uns, Gott weiß, was wir brauchen, Gott weiß, was wir sagen werden. Achte auf dein Herz, achte darauf, wie du betest zu ihm, wie du ihn siehst, wie du dich selbst siehst. Beten ist das Ausrichten auf Gott. Gott hat Sehnsucht nach dir. Und das ist das Schöne. Das ist nicht nur, dass Gott der große Gott ist und wir sind ganz unten und wenn wir es einmal falsch machen, dann ist blöd. Also es ist blöd, aber Gott wartet auf dich. Gott hat Sehnsucht nach dir. Gott hat Sehnsucht nach Dialogen mit dir, nach Beziehungen, nach Gesprächen. Gott hat Sehnsucht danach, dass du ihn endlich anbetest, richtig anbetest, mit ganzem Herzen, dass du dir Zeit nimmst für ihn. Und es ist viel wichtiger, es ist viel besser, 2 Sekunden in deiner Kammer richtig ernsthaft zu beten, wie 10-mal das Vaterunser aufzusagen. Weil das ist nicht, was er will. Er will, dass du dich ausrichtest nach ihm. Und wende dich zu ihm, weil du es willst und nicht, weil du denkst, dass du es musst, dass es wieder dran ist, dass was auch immer, dass du heute erst zweimal gebetet hast und dreimal stand in einem christlichen Buch oder der Pastor hat gesagt, du sollst vielleicht am besten dreimal beten und dann muss ich wieder hingehen. Du sollst beten, weil du willst, weil du in Gottes Gegenwart willst. Und meine Frau hat im Urlaub einen schönen Satz gesagt, beten ist den liebenden Blick von Gott annehmen und erwidern. Amen.